Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Herren Mitreferenten, Professoren, lieber Hans-Peter, eigentlich tut es mir leid, welches Thema ich dir angeboten habe. Denn am liebsten würde ich, auch nach so manchem Beifallssturm, den ich bei Ihnen jetzt erlebt habe, eine grundsätzliche Rundumschlag bildungspolitische Bußpredigt halten. Nein, das tue ich natürlich nicht. Ich will mich nicht einer Themaverfehlung schuldig machen, wie es das früher gab. Heute gibt es keine Themaverfehlungen mehr, weil es keine Noten 4, 5 und 6 mehr gibt. Ich werde beim Thema bleiben, bewusst etwas provokant formuliert, vom Digital Native zum Digital Naivling ist nur ein kurzer Weg. Ich tue das ohne PowerPoint-Präsentation. Ich tue das auch nicht peripatetisch, sondern ich tue das mit Hilfe eines Manuskripts aus dem ganz einfachen Grund, weil sonst meine Rede zu lang wird. Ich werde mich kritisch, darum bin ich eingeladen worden, mit der Digitalisierung von Schule auseinandersetzen. Da ist es zwecks Autoimmunisierung gegen den Vorwurf der Gestrigkeit angebracht, vorwegzuschicken, wie ich es über 20 Jahre lang als Direktor an meiner eigenen Schule, einem Gymnasium, mit der Digitalisierung gehalten habe. Nun, ich habe in diesen 20 Jahren an meiner Schule dafür gesorgt, dass sukzessive alle Unterrichtsräume, auch Musik- und Kunsträume, mit je einem Lehrerrechner und mit Beamern ausgestattet wurden, dass drei sehr große Computerräume eingerichtet wurden, dass für rund 800 Schüler etwa 160 Computerrechner zur Verfügung standen, dass wir unterm Strich vier Lehrer für Informatik bekamen. Laptop- und Whiteboard-Klassen habe ich nicht mitgemacht. Mein 80-köpfiges Kollegium hat es hervorragend verstanden, sogenannte Kreidezeit und Computerzeit zu vereinen. Und, das ist mir wichtig hier anzufügen, ich habe dafür gesorgt, dass meine Schule eine eigene Bibliothek bekam, mit einer Grundfläche von 700 Quadratmetern, einem Buchbestand von 45.000 Bänden und täglichen Öffnungszeiten von 7.30 Uhr bis 17 Uhr mit 4 Angestellten auf 2,5 Stellen, sodass die Schüler meiner Schule jederzeit in die Bibliothek gehen konnten, wenn mal wirklich eine Stunde ausfiel, wenn der Schulbus Mittag später kam. Und selbstverständlich alle Lehrer, das war ein Beschluss der Lehrerkonferenz, dazu verpflichtet waren, egal in welchem Fach, ständig auch die Bibliothek zu besuchen und dort Rechercheaufträge zu vergeben. Zum Thema. Vorweg eine kurze kulturgeschichtliche Herleitung. Die Germanisten unter Ihnen werden es wissen, wovon ich spreche. Im Jahr 1647 schrieb ein gewisser Georg Philipp Haasdörfer ein Lehrbuch mit dem Titel Poetischer Trichter. Die deutsche Dicht- und Reimkunst ohne Behuf der lateinischen Sprache in 6 Stunden einzugießen. Daraus ist auf zum Teil kolorierten Kupferstichen sichtbar der Nürnberger Trichter geworden. Die Suche nach einem solchen war damals und scheint heute erneut ein visionäres pädagogisches Anliegen. Aber zur Karikatur wird diese Suche, wenn Bildungspolitik und quasi moderne Pädagogik nicht wahrhaben wollen, dass Lernen etwas Aktives ist, dass es mit Edutainment, mit Infotainment nicht getan ist und dass Lernen ohne personalen Bezug zumindest im heranwachsenden Alter nicht geht. Die Flops, die man in den 1960er und 1970er Jahren mit dem Sprachlabor, mit dem programmierten Lernen landete, sollten Beleg genug sein. Nun also ist ein neues pädagogisches Trichterstadium angesagt, das des digitalen Nürnberger Trichters. Und der Hype der Digitalisierung soll bereits in der Grundschule, wenn nicht schon in der Kita, beginnen. Und jeder Bildungspolitiker und jeder sogenannte Bildungsexperte, der mittlerweile fast zum Schimpfwort geworden, dieser Begriff, der etwas auf sich hält, inszeniert sich hier als leidenschaftlicher Befürworter der Digitalisierung. Wobei meine Analyse ist, dieser Digitalisierungshype in der Bildungspolitik und in der modernen Pädagogik ist nichts anderes als der plumpe Versuch vom Versagen moderner Pädagogik und real existierender Bildungspolitik abzulenken. Da muss ich jetzt doch aufpassen, dass mir der Gaul nicht ganz durchgeht. Was ist ein Merkmal der real existierenden Bildungspolitik? Ich drücke es mal kompliziert mathematisch aus, dass sich mittlerweile Qualität und Quantität reziprok verhalten. Quote, Quote, Quote angesagt ist, die aber nur gesteigert werden kann durch Absenkung der Qualität. Hunderte Belege dafür gibt es. Alle Bildungspolitik, quer durch alle Parteien, ist besoffen von einer Erhöhung der Abiturientenquote, der Studierquote und so weiter mehr. Und besoffen davon, dass die Noten immer besser werden. Gerade schon mal angedeutet worden, in allen deutschen Ländern haben wir in den letzten 10 Jahren eine Verdoppelung, eine Verdreifachung der 1,0 Abiturzeugnisse. In Berlin in 10 Jahren eine Vervierzehnfachung. Abitur für alle wird in Wahlkämpfen plakatiert. Gymnasium für alle, weil das im Egalisierungswahn und in der Verwechslung der Prinzipien Gleichheit und Gerechtigkeit angesagt scheint. Dabei werden Zeugnisse immer mehr zu ungedeckten Schecks. Und es ist heute schon mal angedeutet worden, auch ich als einer der 2200 Abiturzeugnisse als Prüfungsvorsitzender und Oberstudiendirektor unterschrieben hat, unterscheidet schon seit langem zwischen Studierberechtigung und Studierbefähigung. Bildungspolitik ist zu einer planwirtschaftlichen Erfolgsmanipulation geworden. In einem Quotenwettrüsten. Dahinter steckt, da verwende ich jetzt mal den Begriff in diesem Zusammenhang, er wird ja inflationär auch in anderen politischen Debatten verwendet, nichts anderes als eine plump populistische Gefälligkeits- und Erleichterungspädagogik. Weil es ja die Eltern so wollen. Der Mensch, das hat sich in den Köpfen von 80-90% der Eltern festgesetzt, beginnt mit dem Abitur. Inszeniert wird dieser Digitalisierungshype mit einer Melange aus Alarmismus, Klischees und Visionen, so als sei die Schule des Jahres 2018 immer noch die Schule des 19. Jahrhunderts oder gar der geologischen Epoche der Kreidezeit. Und die Rezepte und die alarmistischen Schlagzeilen lauten entsprechend das wischende Klassenzimmer. Es ist nicht der Tafelschwamm gemeint. Oder Samsung-Doppelpunkt. Je mehr Tablets, desto höher die Qualität der Bildung. Welch seltsamer Bildungsbegriff. Übrigens PISA geschuldet. Oder Microsoft-Doppelpunkt. Wir haben 8000 Kindergärten Schlaumäuse geschenkt. Weil ich sage, ein Bildungsbegriff, der sich an PISA orientiert, das ist überhaupt für mich der größte Kollateralschaden der PISA-Debatte. Zu glauben, dass Bildung das ist, was PISA misst. Und das ist es nicht, das ist es nicht. Ich behaupte mal, dass vielleicht nur 10 oder 20% des schulischen Bildungs- und Lerngeschehens durch PISA erfasst werden. Und darauf aufbauend meinen die OECD-Fritzen in Paris vom Planwirtschaftlichen Büro für Erfolgsmanipulation, könne man eine Aussage machen, wie konkurrenzfähig eine Nation auf dem globalen Markt ist. Dabei wird nicht mal die wichtigste Fertigkeit mit PISA getestet, die einen Menschen fit macht für den globalen Markt, Fremdsprachenkenntnisse. Oder das, was auch wichtig ist, um sich in der Welt zurechtzufinden. Historisches Wissen, politisches Wissen, Wissen um Religionen, von ästhetischer Bildung ganz zu schweigen, die natürlich nicht erfasst wird. Aber das wischt man weg. Angesagt sind didaktische Hyperlinks, Edutainment, Home Learning, Just-in-Time- und Download-Knowledge, Instant-Learning, Multimedia-Learning, Online-Learning, Teleteaching und dann immer wieder bis hinauf in Abiturprüfungen Präsentationskompetenz. Die Förderung von PPPP, PowerPoint Presentation Pest. PowerPoint Präsentationskompetenz. Ich übersetze es manchmal boshaft. Meine Vorredner, die das sehr geschickt gemacht haben und sehr anschaulich gemacht haben. PowerPoint Präsentationskompetenz übersetze ich häufig als: Das ist betreutes Lesen. Was uns hier häufig präsentiert wird. Wie ja überhaupt der Begriff Kompetenzen ja mittlerweile in der Pädagogik ja sich verbreitet hat. In einer Schweizer Dissertation wurden mit Blick auf pädagogische Schriften, bildungspolitische Schriften, mittlerweile 4000 Kompetenzbegriffe identifiziert. Eine fehlt und die ist mittlerweile wohl im öffentlichen Leben die wichtigste: die Kompetenzsimulationskompetenz. Ich weiß nicht, meine Damen und Herren, wie es Ihnen geht. Ich kann viele dieser Schlagzeilen, viele dieser alarmistischen Schlagzeilen und Worthülsen nicht mehr hören. Und wenn ich dabei Namen höre wie Bertelsmann Stiftung, Deutschlands oberste Bildungsalarmismus- und Zahlenfetischismus-Gouvernante aus Gütersloh, oder Namen höre wie Vodafone Telekom, Bitkom Stiftung und so weiter, die stehen nämlich meistens in diesen sogenannten digitalpädagogischen Expertisen im Kleingedruckten als Auftraggeber drin. Dann gehen bei mir zwar die Jalousien nicht runter, aber dann weiß ich, dass es hier um nichts anderes geht als um ein Milliardengeschäft. Und damit sollen schöne Visionen heraufziehen, Visionen von einer Schule, in der der Computer für das Kognitive zuständig sein soll und in der sich die Lehrer auf das Sozial- und Freizeitpädagogische konzentrieren sollen. Brave New School. Digitalisierung als unterrichtliches Anabolikum? Nein, es wäre, Nida Rümelin hat es ähnlich angedeutet, ein simpel animistisch-magisches Denken. Und wer von Ihnen jemals Piaget und die Stufen der kognitiven Entwicklung zur Kenntnis genommen oder gar studiert hat, weiß, dass das eine der frühesten Entwicklungsstadien von Intellektualität ist, nämlich in den ersten zwei Lebensjahren. Bewegen müsste Pädagogen etwas anderes, zum Beispiel die Frage, ob der junge, verkabelte und WLAN-mäßig vernetzte Multimedia-Mensch ab einem gewissen Stadium des Informationsangebots bzw. Konsums überhaupt noch die Fähigkeit besitzt, zwischen faktischer Realität einerseits und virtueller, medialer Realität zu unterscheiden. Und ob er nicht, weil Computer ja keine Welt außerhalb der eigenen kennen, bereits einer höchst selektiven Windowisierung von Wirklichkeit ausgesetzt ist. Aldous Huxley hätte seine Freude an solch neuer Welt. So gesehen darf und sollte gerade Schule den Mythos der Informationsgesellschaft entzaubern. Die Informationsgesellschaft, von Wissensgesellschaft kann man ja wohl nicht sprechen. Denn Wissensgesellschaft, das wäre ein unglaublich, zur Beschreibung zumindest, ein unglaublich verlogener Euphemismus. Wir sind keine Wissensgesellschaft. Deshalb, weil Information und Wissen nicht in einen Topf geworfen werden dürfen und weil erst durch Bildung und Ringen darum aus Information oder Information zu Wissen veredelt wird. Nicht zu Unrecht hat der gute alte Josef Weizenbaum, 2008 verstorben, gebürtiger Berliner, gerade der Pädagogik ins Stammbuch geschrieben: Die bloße Informations- und Datenverarbeitung erleichtert nichts anderes als das Durchwursteln und sie verhindert wirkliche Innovation. Weizenbaum hat hierfür den Begriff der Stagnovation geprägt. Und um einen anderen wichtigen Mann 1992 verstorben, zu zitieren, der nun die Digitalisierungsentwicklung gar nicht mehr so richtig mitgekriegt hat, Günther Anders. Er würde mit Blick auf die digitalen Medien eindringlich vor einer Ikonomanie, vor einer Bildersucht warnen. Diese Warnung präzisiert Günther Anders in seiner Essaysammlung, wirklich auch heute wieder lesenswert, mit dem Titel »Die Antiquiertheit des Menschen«, erstmals geschrieben 1956, neu aufgelegt 1980. Darin belegt Günther Anders, dass die technische Intelligenz oft die Intelligenz ihrer Erzeuger übertrifft und die Folge ist, dass gerade beim Fernsehen, das hatte er im Blick, aber Sie können das analog übertragen auf die digitalen Medien, sagt, alles Wirkliche wird phantomhaft, alles Fiktive wird wirklich. Apropos Ikonomanie, in den Alltag herunterdekliniert. Sie macht heutzutage vor dem eigenen Bild und zumal vor jungen Leuten nicht Halt. Man postet sich. Beta- und Prolo-Promis machen es vor. Jede mit Botox weggebügelte Hautfalte, jedes neue Tattoo und natürlich Tausende von Selfies landen bei Facebook, Instagram und WhatsApp-Bildanhängen. Soziale Netzwerke nennt man sie. Was aber ist daran sozial, wenn es hier um nichts anderes geht als um Egophanie, um die Vergöttlichung des eigenen Egos? Und selbst 11-, 12-jährige Mädchen machen es mit. Sie posten sich in Lolita-Pose und geben Persönlichstes preis. Wenn man, wie ich das gelegentlich als Schulleiter getan habe, im Internet recherchiert hat, was denn über die eigene Schule so im Internet rumläuft, dann zufällig auf ein solches Mädchen stößt, in Lolita-Pose sich präsentierend, und die Mutter besorgt zu sich holt und meint hinweisen zu müssen, dass das gefährlich ist und dass man aufgrund seiner Mitgliedschaft, ich war damals dabei, 3 Jahre lang, im Runden Tisch der Bundesregierung gegen Kindesmissbrauch und Kindesmisshandlung weiß, dass das die bevorzugten Objekte von Pädosexuellen sind. Wenn man all dies der Mutter sagt, bekommt man entgegengeschleudert, wie kommen Sie dazu, meiner Tochter nachzuschnüffeln? Schade, dass es heute keinen Weizenbaum, dass es keinen Günther Anders mehr gibt. Aber nun, alle die Skepsis, die ich ja schon angedeutet oder ausgesprochen habe, ist kein Anlass zur Maschinenstürmerei. Doch eines scheint vonnöten. Schule muss bei einer Kommunikation bleiben, die unmittelbar personal, sozial und damit human ist. Ich möchte junge Menschen nicht zu Infokraten getrimmt sehen, die mit blanker Information herrschen oder davon beherrscht werden. Von Häppcheninformation geprägt werden, sondern die Kommunikation als etwas Menschliches und Soziales und nicht bloß als Technisches, Operatives erfahren und praktizieren. Sonst wird eines Tages bei vielen Menschen das Ergebnis multimedialer Vernetzung eine Art Kaspar-Hauser-Syndrom sein. Damit wäre man bei einem Punkt angekommen, wo Information Kommunikation tötet. Die Überwältigung der Wahrnehmung und des Denkens durch Informationsfluten sowie die medial bedingte Isolation könnte außerdem dazu führen, dass Kinder nichts mehr begreifen. Gedankenstrich greifen, wie es die Weisheit der Sprache zum Ausdruck bringt, weil sie nichts mehr zum Greifen haben. Ein Buch zum Beispiel, das man auch taktil spürt, weil ja auf dem Bildschirm alles immateriell ist. Nein, der klassische Unterricht im Lehrer-Schüler-Gespräch wird auch zukünftig im Zentrum schulischer Lernprozesse stehen müssen. Warum also rhetorische Frage, Laptop statt Schulranzen? Warum Handys in den Schulen, jetzt ja die große Debatte der letzten Wochen und Monate, das müsse freigegeben werden, damit auch die Helikoptereltern ständig kommunizieren können, was geschieht da gerade und vielleicht hast du eine Stunde früher auf und dann muss ich dich abholen. Warum Laptops statt Schulranzen? Damit sich Schüler aus dem World Wide Web einen englischsprachigen Zeitungstext holen, um ihn dann mit Hilfe eines webintegrierten digitalen Wörterbuchs zu übersetzen? Das ist mir zu wenig. Und hierher passt meinerseits ein Plädoyer für das Buch. Das Buch muss in der Schule das zentrale Medium bleiben, weil es weitaus mehr als Multimedia-Wissen ohne Verfallsdatum und ohne permanente Aufkündbarkeit per Mausklick anbietet. Ansonsten sollte nach dem hoffentlich baldigen Abkühlen der überhitzt euphorischen Computerdebatte zur Kenntnis genommen werden, dass das, was man an technisch-manuellen Internetfertigkeiten braucht, auch von einem Laien, die Programme werden ja immer nutzerfreundlicher, in wenigen Stunden erlernt werden kann. Und ansonsten sollte man zur Kenntnis nehmen, was so manche Studien, Spitzer hat ja einige genannt, zutage gefördert haben, dass internetinteraktive Studenten häufiger in Prüfungen scheitern als die Internetabstinenten. Also Schule muss aufpassen, dass sie nicht mit einer Sintflut an elektronisch aufbereiteter Information einem Tyrannen die Tür öffnet, der sie und die jungen Leute vernetzt, verstrickt, fesselt und ihre Freiheiten beraubt. Oder bildhaft ausgedrückt, das Buch muss oder soll das geeignete Rettungsboot in dieser Sintflut sein. Und ansonsten, es mag ja sein, dass junge Menschen heutzutage aufgrund neuer Informationstechniken über mehr Informationen über die Welt verfügen als Voltaire, Kant, Goethe zusammen. Aber dass wir insgesamt oder gar unsere jungen Leute klüger seien als die genannten oder unsere Väter, Großväter, Urgroßväter, das mag ich doch bezweifeln. Und es mag ja auch sein, dass Hardware und Software unschlagbar sind im Suchen, Speichern, Recherchieren. Doch es sind die Menschen, auch die Jungen, die unschlagbar sind im Auswählen, im Bewerten, im Urteilen, in der Interpretation. Ein paar Anmerkungen zur Frage der Handynutzung an Schulen, ganz kurz. Ich komme aus einem Bundesland, wo bislang, aber die Debatte ist auch aufgebrochen, wo es bislang per Gesetz, Artikel 56 des Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtswesens, ein Handyverbot gibt, beziehungsweise wo vorgeschrieben ist, dass digitale Speichermedien und Mobilfunktelefone in Schulgebäuden ausgeschaltet sein müssen. Es sei denn, sie werden zu Unterrichtszwecken, also durch Auftrag des Lehrers, verwendet oder es werden anderweitig von einer Lehrkraft Ausnahmen gestattet. Das ist gut so. Das ist gut so. Und ich wollte, alle 16 deutschen Länder hätten so etwas. Denn damit werden die jungen Leute davor bewahrt, auch noch in der Schule, im Datteln, im Surfen, im Cybermobbing, in SMS-Schreiben, im Facebook, YouTube, Twitter, Instagram und WhatsApp zu ersaufen. Die Heranwachsenden sollen nicht nur im Unterricht, sondern zum Beispiel auch zum Stundenwechsel, gehen Sie mal über Pausenhöfe heutzutage, was Sie da beobachten, in der Mittagspause und auf dem Pausenhof erfahren können, dass die Kommunikation vis-à-vis, von Angesicht zu Angesicht, die aufschlussreichste, die interessanteste ist. Und die sozialen Netzwerke eigentlich asoziale, antikommunikative Netzwerke heißen müssten. Der Mehrwert ist null, wenn man Handys, Mobiltelefone, iPads, iPhones den Schülern zur freien Verfügung überlässt. Die Franzosen haben es eingesehen. Dort hat das Parlament auf Betreiben des Staatspräsidenten Emmanuel Macron, der das übrigens schon im Wahlkampf angekündigt hatte, der hält also offenbar manches Versprechen, im Juli 2018 ein Handyverbot für die Schulen verabschiedet. Und ein anderer Hype, auch nur kurz angedeutet. Nun hat ja der angebliche PISA-Sieger, der hochgerühmte, das PISA-Pilgerland Finnland, ist seit 2015 den Schulen freigestellt, ob die Kinder in der Primarstufe noch mit der Hand, mit dem Stift schreiben lernen oder nur noch Tastatur schreiben lernen. Auch das Quatsch in mehrfacher Hinsicht. Denn PISA war nie das bildungspolitische Pilgerland. Wir haben 2% Migrantenanteil gehabt. Alleine schon da, von daher nicht vergleichbar. Ich habe letztes Jahr im August die diplomatisch schwierige Aufgabe gehabt, in Helsinki einen Vortrag zu halten über das finnische Schulsystem aus deutscher Sicht. Mein Korreferent war der finnische PISA-Koordinator. Aber eines habe ich mitgenommen, das war nicht ganz zu verschweigen, nämlich die drei Gründe, warum Finnland mehr und mehr abstürzt. Erstens, weil der Migrantenanteil wächst. Zweitens, weil der finnische Finanzminister gesagt hat, wenn wir schon so gut sind, können wir ja ein bisschen sparen. Und drittens, das ist für die Pädagogen nun interessant, weil die Finnen in den Nullerjahren bei PISA-Studien 2000, 2003, 2006 und 2009 noch vom straffen, bei uns würde man verwenden die Kampfvokabel Frontalunterricht, vom straff lehrerzentrierten Unterricht, ja, Nutznießer waren. Und in den Nullerjahren auf Schülerzentrierung umgestellt haben. Und das sagen viele renommierte Leute, ist der Grund, warum Finnland abstürzt. Also, es gibt keinen Grund, das nachzumachen. Schon auch alleine deshalb, weil Handschrift natürlich was unglaublich Individuelles ist. Und weil die Abschaffung der Handschrift auch eine feinmotorische Verarmung wäre, die wir sowieso zu Hause in der Freizeit haben. Die Kinder spielen ja nicht mehr Mensch, ärgere dich nicht oder Mühle, Halma oder sonst irgendwas, um die Feinmotorik der Hand zu schulen oder Mikado, sondern sie wischen. Und es gibt eine Studie eines Schreibmotorikinstituts, da hat man festgestellt, dass in den letzten 20, 30 Jahren die Feinmotorik dieser 8 Finger gelitten hat. Es ist nur die Feinmotorik des Daumens besser geworden. Sie wissen warum. Ja. Zurück zum Grundsätzlichen, zur Digitalisierung von Schule. Die Fähigkeit zum Umgang mit neuen Informationstechniken ist natürlich eine neue Kulturtechnik. Und ein zukunftsorientiertes Bildungssystem muss junge Menschen auf diese informationellen Möglichkeiten vorbereiten. Aber es darf nicht in erster Linie um das technische Handling gehen, meine Damen und Herren. Laptops den Schülern freizugeben, Handys freizugeben, das wäre Unfug, das wäre Anbiederung letztendlich. Nochmal, es geht in der Schule um Vis-à-vis-Kommunikation. Und es hat schon seinen Sinn, wenn ein Schüler grimmig, staunend, gelangweilt oder ungläubig in das Gesicht eines Lehrers oder einer Lehrerin schaut und nicht in einen Bildschirm. Der Lehrer oder die Lehrerin weiß darauf zu reagieren, der Computer nicht. Es würde nämlich damit etwas gefördert, noch einmal Günther Anders, lange vor der Digitalisierungswelle, von ihm so beschrieben, nämlich das Dasein eines kollektiv vereinzelten Masseneremiten. Dieser Masseneremit heißt so, weil er solistisch, ich könnte sogar sagen solipsistisch unterwegs ist. Weil er zum Beispiel als jugendlicher Fußgänger sogar beim Überqueren einer Straße so in sein Mäusekino vertieft ist, so in Augsburg geschehen, dass er von der Straßenbahn zu Tode gefahren wird. Folge in Augsburg und mittlerweile in anderen Städten, dass mittlerweile Bodenampeln an Fußgängerübergängen eingerichtet wurden. Es geht pädagogisch um die Vermittlung kritischer, asketischer Medienmündigkeit. Und da kommt es natürlich auf die Dosis an. Ist heute schon mal angesprochen worden, dieser Paracelsus-Spruch. Zumal in einer Zeit, in der Heranwachsende tagtäglich gerade eben noch 15 Minuten mit Lesen verbringen. 15 Minuten. Und ein Drittel mehr mit dem Mäusekino in der Freizeit verbringt, als auf der Schulbank zu sitzen. Hier zu erziehen, das ist der Job von Schule. Dazu gehört es, vielleicht auch mehr und mehr qua Elternarbeit, die ich bislang immer abgelehnt habe. Denn das wäre wieder ein Stück Verstaatlichung von Erziehung, wenn Schule Elternarbeit betreiben würde. Aber mittlerweile denke ich ein bisschen anders, nachdem ich gesehen habe, ein Beispiel habe ich genannt, was Eltern heute über den Gebrauch und über die Gefahren von Medien wissen bzw. nicht wissen. Dazu gehört gegenüber Schülern und Eltern eine Aufklärung über Risk and Fun. Geht ja heutzutage nicht ohne Anglizismen im Netz. Vor allem gehört dazu, dass die jungen Nutzer hinter die Bildschirmoberfläche schauen, zum Beispiel, wer die Nutznießer der Computerisierung sind, die IT-Branche und die Sammler von persönlichen Daten, wie Google, Amazon, Facebook. Es gehört zur Förderung dieser Mündigkeit die Fähigkeit, sinnentnehmend zu lesen. Und das geschieht erstmal im Printprodukt. Und das geschieht erstmal in einem Deutschunterricht, der sich allerdings auch so manche Amputation hat gefallen lassen müssen. Weiterführende Schulen mit nur noch 3 Wochenstunden Deutsch, meine Damen und Herren. Das sind in einem Schuljahr berechnet vielleicht knapp 100 Stunden aktiven Deutschunterrichts. Sinnentnehmend zu lesen, sinnvermittelnd zu schreiben. Nein, da hat sich auch der Deutschunterricht in einigen Bereichen dem PISA-Styling angepasst. Deutschtests als Zustöpseln von Lückentexten, Deutschtests als Grammatik- oder Orthographietests, als Multiple-Choice-Tests. Dass es keine Lektürekanon mehr gibt, mal ganz zu schweigen. Auch in meinem Bundesland haben wir einen 70-seitigen Deutschlehrplan, kompetenzorientiert für das Gymnasium der Jahrgangsstufen 5 bis 12 beziehungsweise 13. 300 Mal kommt da drin der Begriff Kompetenzen vor, über 60 Mal der Begriff oder die Abkürzung GGF, gegebenenfalls, also Beliebigkeitsprinzip. Und ein Dichtername, gegebenenfalls Goethe Faust, meine Damen und Herren. Kein kanonisches Wissen mehr, keine kanonische Literaturkenntnis mehr, sondern ich spreche es mal in dieser Volksetymologie aus, nur noch Wissen unter aller Kanone, was ja ursprünglich heißt, unterhalb eines jeden Kanons, aber das hat nicht jeder so verstanden. Die Fähigkeit, sinnentnehmend zu lesen, die Fähigkeit, differenziert zu schreiben, die Fähigkeit, zielführende Strategien bei der Suche nach Informationen einzusetzen und so weiter mehr und so weiter mehr. Das lernt man alles übrigens in einer Bibliothek, in einem Lexikon, in Magazinen, in Printprodukten. Und wer sich in einer Bibliothek, in einem Lexikon, in einem Magazin, in einer Tageszeitung noch nicht auskennt, der kennt sich auch im World Wide Web nicht aus. Ansonsten ist, da muss ich schon die Schulen verteidigen, vieles in der Nutzung neuer Informationstechniken längst selbstverständlich Alltag in unseren Schulen. X-beliebige Beispiele. Die Einspielung aktueller Aufnahmen eines Wettersatelliten in den Geographieunterricht. Das Recherchieren im Internet zu aktuellen literarischen oder zu historischen Themen. Das Hereinholen der aktuellen Titelseite, wenn in New York noch geschlafen wird, der New York Times in den Englischunterricht. Die Computersimulation eines Physik- oder eines Chemieexperiments und so weiter, weiter mehr. Eine Komplettversorgung der Schulen, das heißt eines jeden einzelnen Schülers mit einem schulischen Computerarbeitsplatz, ist nicht notwendig und auch nicht erstrebenswert. Die Politik sollte sich hier nicht erneut in ein Quotendenken, Abiturquoten, Akademikerquoten und so weiter habe ich genannt, verflüchtigen, verfliehen. In einer hochtechnisierten berufsbildenden Schule mag es anders sein, das ist klar. Aber da ist ja auch schon mindestens 10 oder 12 oder 13 Jahre Bildungsbasis da. Aber an allgemeinbildenden Schulen ist es doch kein Problem, wenn auf je 20 Schüler im Schnitt ein Rechner kommt. Kollateralschäden. Spitzer hat einige genannt aus medizinischer, psychiatrischer, psychologischer Sicht. Ich will das nicht nochmal aufbereiten, aber ein paar nochmal nennen, Kollateralschäden. Neue Medien, da bin ich ganz Pädagoge, fördern eine sprunghafte Wahrnehmung und die Haltung, Lerne könne ständig nur Spaß sein und Animation sein. Folgen sind Konzentrationsstörungen und mangelnde Ausdauerbereitschaft. Wir könnten schon länger davon wissen. Bereits 1999 meldete sich, ich weiß nicht, ob Ihnen der Name irgendwann mal untergekommen ist, ein Amerikaner namens Clifford Stoll, ein Pionier des Internets, kritisch zu Wort. 2001 hat er ein Buch geschrieben, ins Deutsche übersetzt, 2001, 99 in Amerika geschrieben, mit dem Titel Lockout. Mit dem programmatischen Untertitel, warum Computer nichts im Klassenzimmer zu suchen haben. In diesem Buch formuliert Clifford Stoll folgende Thesen. Das Internet, Zitat, verwandelt unsere Kinder in Leute, die glauben, dass mit dem Zugang zur Information automatisch ein Verstehen einhergeht. Und weiter das Zitat, Lernen ohne Mühe, Lernen als Videospiel, es gibt damit nur ein Problem. Alles ist Lüge. Diese Kollateralschäden sind im Übrigen umso gravierender, je früher der Einsatz digitaler Medien in der Erziehung Einzug hält. Aber das will man nicht wissen. Und der 2011, er ist heute schon mal zitiert worden, von Ida Rümelin verstorbene Apple-Mitbegründer Steve Jobs und übrigens auch Microsoft-Gründer Bill Gates wussten sehr wohl, warum sie ihren Kindern iPads und Smartphones vorenthielten. Die haben den Durchblick. Ausnahmsweise mal was Interessantes. Aus einer Ecke, wo man das nicht erwartet hat, bekamen wir aus dem IFO-Institut München von einem Professor Wössmann, der ja viel herumdilettiert in der bildungspolitischen Debatte, zu lesen. Mit Blick auf TIMSS-Studien, die gibt es immer noch, sie hat International Mathematical Science Study, schreibt er vor nicht allzu langer Zeit in der Süddeutschen Zeitung, der Einsatz von Computern im Unterricht bringt im Durchschnitt keine besseren Ergebnisse in Mathematik und in den Naturwissenschaften. Oder der Computereinsatz raubt wichtige Unterrichts- und Verstehenszeit. Oder wörtlich, ein positiver Effekt auf das Erlernen der PISA-Basiskompetenzen ist nicht haltbar. Und sogar die OECD, die ich ja gerade mal ein bisschen so persifliert habe in Paris, gab sich mal nachdenklich, wörtlich, wo Computer im Unterricht genutzt werden, sind ihre Auswirkungen auf die Leistung der Schüler bestenfalls gemischt. So kann man es auch verschleiern. Oder Länder, die viel in die Computerisierung des Unterrichts gesteckt haben, schneiden bei Vergleichstests nicht besser ab. Also, an Beweisen für eine positive Wirkung digitalen Lernens fehlt es trotz intensivsten Bemühens der Digital-Euphoriker bis zum heutigen Tag. Ich nenne ein solches Beispiel eines intensiven Bemühens. Die äußerst computerfreundliche Studie Bildung 2030 des Aktionsrats Bildung der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Alleine schon der Name Aktionsrat Bildung, meine Damen und Herren. Hat im Mai 2017 ein Gutachten herausgegeben, die geben jedes Jahr ein Gutachten heraus. Gutachten. Ja. Folgendes festgehalten. Dass Grundschülerinnen und Grundschüler in Deutschland, in deren Unterricht mindestens einmal wöchentlich Computer eingesetzt werden, in den Domänen Mathematik und Naturwissenschaften statistisch signifikant niedrigere Kompetenzwerte aufweisen als jene Grundschüler, die seltener als einmal pro Woche Computer im Unterricht nutzten. Soweit so gut, soweit so gut. In der gebundenen Fassung, den etwa 140 Seiten. Das Pikante daran ist, am Tag zuvor hat diese Organisation eine Presseerklärung rausgegeben, da lautete der Satz wie folgt. Dass schon Grundschüler, die einmal pro Woche am Computer arbeiten, deutlich bessere Kompetenzen im Bereich Mathematik und Naturwissenschaften hätten. Das ist über die IPA verbreitet worden. Und niemand hat die Korrektur mehr eingefangen, beziehungsweise wollte sie nicht mehr einfangen. Da war wohl bei der verfälschten Fassung des Gutachtens der Wunsch der Vater des Gedankens. Oder nehmen wir John Hattie, den Papst der Unterrichts- und Instruktionsforschung. In Bezug auf digitale Medienangebote lässt sich aus seinen Meta-Analysen festhalten, dass webbasiertes Lernen insgesamt eine sehr niedrige Effektstärke aufweist. D ist gleich 0,18. Das ist etwa die Hälfte der Effektstärke, die er Methylphenidat zuordnet. Also Ritalin oder Medikinet. Und ebenfalls geringe Effektstärken werden von Hattie zugesprochen den visuellen und auditiven Vermittlungsmethoden mit Hilfe von Fernsehen, Filmpräsentationen und reine Hörmedien. Zum Vergleich, bei Hattie die Effektstärken anderer Faktoren. Er hat übrigens 138 versucht zu identifizieren. Die höchsten Effektstärken haben zwei Schülerfaktoren, nämlich das Leistungsvermögen und die Selbsteinschätzung des Leistungsvermögens von Schülern und deren kognitive Entwicklungsstufe. Und was die Faktoren Lehrer und Unterricht anbelangt, so stellt Hattie fest, hohe Effektstärken haben hier Klarheit der Lehrperson und strukturierte Vorgaben im Unterricht. Lehrer-Schüler-Beziehung, was das Sozial-Emotionale betrifft, und geringe Effektstärken haben Freiarbeit und webbasiertes Lernen. Alles recht und schön und natürlich in nichts neu. Und noch etwas. Erst im Mai 2017 hat die Suchtbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler, eine Studie vorgestellt, in die 80 Kinderärzte ihre Erfahrungen mit dem Medienkonsum von insgesamt 6.000 Kindern einbrachten. Ein Ergebnis dieser Studie, dieser Umfrage lautet, dass mindestens jeder sechste Jugendliche sogar nach eigener Einschätzung, also lassen wir mal Dunkelziffern weg, Probleme hat, seinen digitalen Medienkonsum selbstbestimmt zu kontrollieren und dass davon ein Teil therapiebedürftig ist. Aber mindestens genauso erschreckend ein anderes Ergebnis dieser Umfrage, das lautet, dass 90% der Eltern keinerlei Bedarf sehen, ihre Kinder über die Risiken der Mediennutzung aufzuklären. Auch nicht über das Problem des Schlafmangels. Ist doch klar. Dann gibt es in Regensburg einen medizinischen Schlafforscher, Namen nenne ich jetzt nicht, der sich einmal im Jahr vernehmen lässt mit der Forderung, der Biorhythmus verlangt, dass die Kinder erst um 9 Uhr in die Schule gehen. Meine Damen und Herren. Ich habe das mit meiner Klassensprecherversammlung mal diskutiert. Habe ich gesagt, was haltet ihr davon? Ja, bravo, hurra, hurra. Dann habe ich gesagt, wisst ihr, was das bedeutet, wenn Schule eine Stunde später beginnt? Dann braucht ihr eine Stunde Mittagspause. Und die eine Stunde, die am Morgen fehlt, geht da hinüber, dann kommt er nicht um 1 aus der Schule raus, sondern um 3. Reaktion, typisch bayerisch, so ein Scheiß. Ja. Also, es ist seltsam. Nein, da bin ich ganz einfach strukturiert, da sage ich, Eltern müssen halt dafür sorgen, dass ihre Kinder rechtzeitig ins Bett kommen. Ja. Und dann haben wir das Problem gelöst. Noch einmal Medienmündigkeit. Wir müssen uns vor dem Glauben hüten, jung und alt bräuchten kein von EDV unabhängiges Vorratswissen. Und wir sollten uns verabschieden von diesen blöden Vokabeln wie Bulimie lernen. Unsere jungen Leute brauchen Vorratswissen. Und wir sollten nicht anfangen zu glauben, es reiche zu wissen, wo man etwas surfen, downloaden kann. Stellen Sie sich eine politische, eine naturwissenschaftliche, eine ökonomische Live-Debatte vor, in der drei Debattenpartner zwar wissen, wo man etwas downloaden kann, in der diese drei aber sich ständig ins Internet einklinken müssen, um sich Fakten und Argumente zu suchen. Das ist der Tod einer jeden Debatte, meine Damen und Herren. Wie wir sie übrigens realiter in den Talkshows ja ständig erleben. Und noch was. In der Bildung geht es um Vermittlung von Identität und Orientierung. Solche liefert insbesondere die Partizipation am kulturellen Gedächtnis. Man kann sich Identität nicht aus dem Netz downloaden. Identität kommt aus der Erinnerung, der Verinnerlichung von Grundbeständen, des historisch-kulturellen Erbes. Eine Erziehung und Bildung ohne Tradition, eine Bildung und Erziehung ohne Literatur, eine Bildung und Erziehung der bloßen Informationsgefräßigkeit wäre eine Verweigerung von Identität. Und noch einen Grund, warum ich Vorratswissen, digital unabhängiges Vorratswissen in den Köpfen unserer Kinder haben will. Es ist, wenn Sie so wollen, ein demokratiepolitischer Grund, ein staatsbürgerlicher Grund. Wer nichts weiß, muss alles glauben. Wer nichts weiß, muss alles glauben. Ein wunderbarer Aphorismus von Marie von Ebner-Eschenbach. Wer nichts weiß, muss alles glauben. Oder jetzt digitalisiert, übersetzt, wer nichts weiß, muss alles googeln. Ein solcher Mensch, wobei er sich beim Googeln schon schwer tut, weil er gar nicht weiß, wonach er suchen soll und wie man den Suchbegriff schreibt. Ein solcher Mensch ohne Wissensfundus wäre natürlich das Lieblingsobjekt eines jeden Demagogen. Unwissenheit ist Stärke, ist einer der drei Leitsprüche bei George Orwell. Oder indoktrinierte Mensch, das Ziel eben totalitärer Systeme ist. Komme ich gleich zum Schluss. Bemühen wir Walter Zimmerli, den Philosophen, wenn er sagt, es irrt, wer meint, der Zugang zu Wissenstechnologien sei selbst schon Wissen. Das Kopieren von Büchern ist auch nicht identisch mit dem Lesen und Begreifen von deren Inhalt. Ansonsten gilt für den Computer und das Internet, was Georg Christoph Lichtenberg von Büchern sagte, es macht die Klugen klüger und die Dummen dümmer. Und das gilt auch für den Umgang mit digitalen Medien. Meine Alternativen. Statt nur an die Förderung der Digitalisierung zu denken, sollte die Politik, da hinkt Deutschland hinterher, hinter den skandinavischen Ländern, insbesondere hinter Südtirol, wo man ein sehr differenziertes öffentliches und schulisches Bibliothekswesen hat. Statt nur an die Förderung der Digitalisierung zu denken, sollte die Politik lieber mal in die Leseförderung und in die Schulbibliotheken investieren. Da könnte man wahrscheinlich mit einem Anteil von 5 oder 8% mehr erreichen. 5 oder 8%, das, was die Digitalisierung kostet, erreichen. Apropos Digitalisierungspakt. Wenn er überhaupt kommt. Wenn er überhaupt kommt. Was ist denn das? Mein Wecker. Wenn er überhaupt kommt, meine Damen und Herren, lassen Sie sich nicht von diesen 5 Milliarden blenden. Angelegt auf eine ganze Legislaturperiode, dividiert durch 5 Jahre, dividiert durch 42.000 Schulen in Deutschland. Rechnen Sie es aus, da bleiben gerade eben noch mickrige 5-stellige Beträge, die vielleicht fürs Update noch reichen. Also meine Alternative: Förderung von Leseförderung, von Lesen und von Schulbibliotheken und völlig unorthodox. Ich erlaube mir mal die ketzerische, rhetorische Frage, ob nach dem Motto Laptop statt Schulranzen nicht vielleicht einmal das Motto Musikinstrument statt Laptop diskutabel wäre. Wo wir doch wissen, aufgrund renommierter Studien, wo wir doch wissen, dass sowohl hinsichtlich der kognitiven Entwicklung wie auch der sozial-affektiven Entwicklung das Erlernen eines Musikinstruments unglaublich positive Wirkung hat. Schule online oder Schule offline, welche brauchen wir? Ich glaube, Sie haben es rausgehört. Wir brauchen weniger online, mehr offline. Damit die Digitalisierung nicht zur Lern- und Entwicklungsblockade für junge Menschen wird, damit unsere jungen Leute, das war das Thema meines Vortrages, bei aller Euphorie um Digital Natives nicht zu digitalen Naivlingen werden. Oder um, das kann man hier, glaube ich, in Frankfurt aussprechen, um mit Adorno zu sprechen, von dem ich nicht jedes Wort bislang unterschrieben habe, um mit Adorno zu sprechen. Schule braucht in dieser Sache den Schutz vor dem Andrängen der Außenwelt. Danke.